Am Mikrofon für Sie ist heute Vormittag Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Was erwartet Sie in der kommenden Stunde? Es geht um die Geschwisterfolge und wie sie den Charakter prägt. Vielleicht haben Sie sich auch schon einmal gefragt, warum die Erstgeborenen oft von so einem Nimbus des Erfolgreichen umgeben sind. Vielleicht haben Sie auch ein Leben lang darunter gelitten, dass Ihnen als Zweitgeborener oder Zweitgeborene nicht alles einfach nur zugeflogen ist, sondern Sie alles mühsam, manchmal rebellisch erkämpfen mussten. Während der Älteste in fast allen Fächern immer gute Noten nach Hause gebracht hat, mit vielen Begabungen brillieren konnte, dazu noch strebsam, verantwortungsbewusst, in der Pubertät unkompliziert, eben einfach der Augenstern der Familie war, blieb ihnen als Zweitgeborene gefühlt gar nichts anderes übrig, als genau die entgegengesetzten Wege einzuschlagen, um mit dem Kontrastprogramm unbewusst irgendwie auch noch elterliche Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen oder sich eben auch noch ein Standbein in der Geschwisterposition zu verschaffen. Nach oben hin waren die Plätze mit der erfolgreichen Nummer 1 und eben das nicht nur in der Geschwisterfolge, eben schon belegt. Und auf den unteren Rängen der Geschwisterfolge, da hat schon das Nesthäkchen mit einem so selbstverständlich versprühenden Charme sich die ganze Umgebung um den Finger gewickelt, dass da auch kein Blumentopf mehr zu gewinnen war. Und mittendrin in der wenig attraktiven Sandwich-Position, ja, da gab es vielleicht noch einen bequemen Mitläufer, aber das wollte man als Zweitgeborener ja auch nicht einfach sein. Das ist nun ein Beispiel dafür, wie sich in der Kindheit aufgrund einer Geschwisterposition, in die man eben hineingeboren wird, Haltungen, Einstellungen und auch Charaktermerkmale ganz tief in die Seele einprägen und sogar das Lebensschicksal im Erwachsenenalter nachhaltig beeinflussen. Aber sind diese Prägungen durch die Geschwisterfolge nun weitgehender, als man bisher angenommen hatte und auch bestimmender als die genetische Veranlagung? Und wie verstärken Eltern oft unbewusst durch ihr Verhalten noch diese vorgegebenen Spuren der geschwisterlichen Rangfolge? Ja, und vor allem, wie können Eltern dem entgegenwirken und jedem Kind zu seiner ureigenen Identität und eben auch deren Entfaltung verhelfen? Das sind Fragen, denen wir uns heute stellen wollen, und das tut vor allem Christa Miewes, die hier heute zu Gast ist, zugeschaltet aus Uelzen, und sie ist immer noch die bekannteste deutsche Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, ja, mit einem hohen Alter und mit einer riesig großen Lebenserfahrung. Ich begrüße Sie hier ganz herzlich in der Lebenshilfe, Frau Miewes.
Guten Morgen, Frau Engert.
Ja, schön, dass Sie auch heute hier wieder weiterhin bei uns sind, zu Gast sind. Denn Sie haben ja, man kann fast sagen, über 65 Jahre sich eben wirklich unermüdlich dafür eingesetzt, was es heißt, die richtigen Entwicklungsschritte im richtigen Zeitfenster der Heranwachsenden zu berücksichtigen, damit eben auch junge Menschen heranwachsen, die ja dann selbstbewusst, glücklich, liebend, zielstrebend ihr Leben in die Hand nehmen können. Und Sie haben auf viele Fehlentwicklungen hingewiesen, sind nicht müde geworden. Fehlentwicklungen, die sich aus gesellschaftlichen Vorstellungen, Erziehungstrends ergeben haben und aus diesem Herzensanliegen sind dann weit über 121 Bücher, Erziehungsbücher, Vorträge, Beiträge entstanden. Und schließlich haben Sie ja auch noch einen Verein Verantwortung für die Familie gegründet und auch ein Elternkolleg, Christa Miewes, kurz ECCM, wo ja auch immer wieder Beiträge, Hilfen für junge Eltern gegeben werden, um ja das Ganze irgendwie richtig und gut zu machen. Ja, Frau Miewes, ist das doch jetzt eigentlich, kurze Eingangsfrage, relativ neu, dass man heute davon ausgeht, dass die Geschwisterfolge, in der man aufgewachsen ist, doch weit mehr den eigenen Charakter und auch das weitere Lebensschicksal prägt, als man das vielleicht bisher angenommen hatte? Sie blicken da ja, wie gesagt, auf mehr als ein halbes Jahrhundert an Berufserfahrung zurück.
Ja, vieles ist nicht eigentlich neu, denn der Mensch bleibt ja durch alle Zeiten in seiner seelischen Grundstruktur doch immer wieder ein Stück gleich. Aber es sind ja auch heute noch wieder wundervolle Möglichkeiten durch Studien und durch weitere technische Verfahren, auch diese Dinge zu bestätigen, dass sie nicht einfach nur Mutmaßungen bleiben, dass unsere Erfahrung also gewissermaßen abgesichert wird, auch die Erfahrung von uns Therapeuten. Das ist etwas sehr Wunderbares, weil es ja besser unterscheidet. Man kann sich dann nicht also ganz geschwisterlich wegen verschiedener Mutmaßungen in die Haare kriegen. Es wird einfach abgesichert. Das ist etwas sehr Schönes. Aber die Menschen verändern sich ja auch in dieser Weise. Merkwürdigerweise haben alle Menschen, obgleich sie so viel, relativ viel Freiheit haben, heute so wenig Zeit. Und sie sind so vollgepackt mit ganz vielen Dingen, die alle getan werden müssen, dass sie also weniger besinnlich sind als früher und infolgedessen weniger nachdenklich. Und die geringere Nachdenklichkeit ist ein gefährlicher Verdummungsprozess. Das ist bei uns wieder die Gefahr, der wir gegensteuern müssen und der zum Beispiel Radio Horeb mit diesen Sendungen auf das Herrlichste gegensteuert. Und deswegen mache ich das auch immer noch wieder, nun bis in mein 94. Lebensjahr hinein, weiter mit, weil wir das immer wieder neu in unser Bewusstsein bekommen müssen, was hier doch auch besonders in unserem Erziehungsarbeit von größter Bedeutsamkeit ist.
Ja, schön, Frau Mewes, Sie in einer alten Frische hier auch wieder zu hören. Und da sprechen Sie wohl was Wahres an, dass heute einfach die Zeit vielfach fehlt, dass man so in ein Zeitkorsett und in einen Verpflichtungswahnsinn manchmal so eingebunden ist, sich das sicher auch selber noch zusätzlich macht, aber sich da mal wieder freischaufeln muss. Also, dann nehmen wir uns doch jetzt die Zeit, Ihnen zuzuhören, denn was Sie da uns heute auch wieder mit auf den Weg geben, das ist was ganz Grundlegendes und da können wir, glaube ich, selber auch sehr viel davon profitieren. Hören wir jetzt erstmal Ihren Vortrag und im Anschluss haben Sie, die Sie uns zuhören, die Möglichkeit, sich auch mit Ihren Fragen, mit Ihren Anliegen direkt an Frau Mewes zu wenden unter der Hörernummer, die ich dann durchgeben werde.
Die Vorstellung, dass der Charakter des Menschen vorrangig von seinen Genen bestimmt wird, wird durch neue Forschungsergebnisse immer nachhaltiger untergraben. So hat sich durch eine internationale Studie jetzt herausgestellt, dass sogar Geschwister, wenn sie miteinander aufwachsen, interessante, typische charakterliche Unterschiede aufweisen und dass diese Färbung durch ihre Stellung in der Geschwisterreihe hervorgerufen worden ist. Welchen Einfluss haben also Geschwister im Lebensschicksal eines Menschen? Dieses zu verdeutlichen, habe ich mir als Aufgabe in dieser Lebenshilfesendung vorgenommen. Für mich als praktisch arbeitende Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten wurde durch neue wissenschaftliche Studien zum Beispiel meine Erfahrung bestätigt, dass es recht häufig einen typischen Ältesten in einer Geschwisterreihe gibt. Frau Engert deutete das eben auch schon an. Er zeichnet sich vom ersten Schultag an als ein aufmerksamer, lernbereicher Schüler aus, mit hoher Konzentrationsfähigkeit, was manchmal schon eine Seltenheit ist unter den Schülern heute. Begreiflicherweise sind diese ältesten Kinder bei den Lehrern besonders beliebt, weniger allerdings bei den neidischen Mitschülern. Doch die leichte Lenkbarkeit ist bei den Ältesten auch bereits in der Kleinkinderzeit zum Ausdruck gekommen. Die Trotzphase fällt bei den Ältesten manchmal sogar aus. Die Verbindung besonders zur Mutter bleibt meist durch die Kleinkinderzeit ungetrübt. Auch Großeltern schlägt das Herz höher über ein solches Enkelkind. Denn es lässt sich mit anhaltender Freude vorlesen, stellt kluge Fragen und zeigt ganz gleich, ob Junge oder Mädchen, eine hohe Besinnlichkeit. So die Ältesten. Natürlich gibt es bei aller festgestellten Typik dieser Art keine hundertprozentige Treffsicherheit. Sie bezieht sich grundsätzlich nur auf ein ähnliches Umfeld. Es ist aber erfreulich, dass durch solche Häufigkeit das Forscherinteresse nach den Ursachen nun neu entfacht worden ist. Denn im Vergleich zu den jüngeren Geschwistern ergibt sich, dass Verhaltensunterschiede sich bereits schon nach wenigen Lebensmonaten jedes Kindes zu entfalten beginnt. Wenn die Kinder gesund geboren worden sind, haben älteste Kinder meist bald schon viel Freude an wachem Beobachten, am bald schon nach, was ihnen angeboten wird, gleich um was es sich handelt. Hingegen beim Laufen lernen lässt sich der Älteste oft noch Zeit, meist bis ins zweite Lebensjahr hinein. Von schnell nachgeborenen Jüngeren werden die Ältesten dabei beim Laufen lernen überhaupt bei selbstständigen Aktivitäten, die auf ausgereifter Motorik beruhen, meist sogar schon überflügelt. Bei meinen Töchtern zum Beispiel erlebte ich, dass die um 2 Jahre Jüngere die Ältere an die Hand nahm und den ersten Einkauf eben beim Konsum als die Führende betätigt. Nicht selten tun sich die Älteren auch schwerer, als die Jüngeren sich bereits schon im Kindergartenalter in Gruppen mit anderen Kindern wohlzufühlen. Weniger Schwierigkeiten gibt es hingegen bei ihnen in der Schullaufbahn. Sogar in ihren Ausbildungen gehen die Ältesten meist zügig voran. Diese praktische Erfahrung hat deshalb längst gelehrt, dass die entschiedene Prägung dieser Charakteristik eine Angelegenheit des Umgangs der jungen Mutter mit dem jeweiligen Baby ist. Wenn die junge Frau sich zunächst voll ihrem Kind widmet, intensiviert sich offenbar rasch die Mutter-Kind-Beziehung. Das löst die Nachahmungsbereitschaft des Kindes rasch aus, unter der Voraussetzung allerdings, dass die Mutter stets nahe und empathisch ist. Ja, die neue Forschung hat sogar herausgefunden, dass vieles und häufiges Sprechen der Mutter mit dem Kind den Wortschatz geradezu anheizt und diese sich dadurch schneller entfaltet. Dabei ist offenbar viel Lächeln, zustimmender Blickkontakt das entscheidende Stimulans. Was für interessante Erfahrungen. Was also zeigt dieses Sichtbarwerden der Bedeutsamkeit mütterlichen Verhaltens im Hinblick auf die oft so positiven geistigen und seelischen Entfaltungen der jeweiligen Geschwister? Mit dem Ältesten, mit diesem Wunder in ihrer Wiege, beschäftigt sie sich nicht selten sehr hauptsächlich. Mit dem Ältesten hat sie eben noch die meiste Zeit übrig. Für die Jüngeren hat die Mutter naturgemäß weniger Zeit. Dadurch sind diese Kinder genötigt, schneller selbstständig zu werden und tun das interessanterweise auch. Ich habe diese interessanten Charakterunterschiede nun in diesem Vortrag lediglich an den Anfang gestellt, um ein Gespür dafür zu vermitteln, warum die Reihung in der Geschwisterschaft überhaupt einen Einfluss auf die Entwicklung unseres Charakters haben kann. Denn das ist bisher so nicht bekannt. Wir haben zum Beispiel neu zu lernen, dass unser Charakter sich eben sehr offenbar nicht nur allein durch Vererbung mit Hilfe unserer angeborenen Gene ausgestaltet, sondern erstaunlicherweise auch durch Eindrücke, die das Kind in den ersten Lebensjahren in seinem Umfeld macht. Diese Gegebenheit, die jeder aufmerksam beobachtende Erziehende an den Kindern, ja sogar an sich selbst entdecken kann, hat nun auch noch eine Bestätigung durch die Fortschritte in der Hirnforschung erfahren. Sie hat uns die Neuheit vermittelt, dass die Ausgestaltung des Gehirns durch die verschiedenartigen Eindrücke des Kindes in den ersten 7 Lebensjahren diese unterschiedlichen Ausprägungen erfährt, die dann allerdings lebenslänglich die Färbung typischer Charakterstrukturen bei den Menschen ergeben. Solche auf realistischer Praxis beruhende Erfahrungen machen nicht nur abermals den prägenden Einfluss der ersten Kinderjahre deutlich. Sie sind sowohl pädagogisch wie auch als allgemeine Erkenntnis über das Wesen des Menschen und seine allgemeinen Entfaltungsbedingungen von erheblicher Bedeutsamkeit. Denn als Resultat wird nun auch noch deutlich, worauf es darüber hinaus in der Kindheit auch noch prägend, aber dann sogar auch lebenslänglich bei allen Menschen ankommt. Seine Typik bekommt die verschiedenartige Ausprägung seines Charakters nun auch noch, und zwar vor allem anderen, durch das Empfinden des Kindes, ob es sich wertgehalten und geliebt fühlt. Aber das bedeutet nun auch, dass es notwendig ist, den Kindern je nach ihrem Alter gleichermaßen gerecht zu werden. Und das in ihrem unterschiedlichen Wesenheiten, also zum Beispiel unabhängig von ihrem Geschlecht und auch bei unterschiedlichem Aussehen. Vor allem aber, noch einmal sei das betont, für die Eltern, sich darum zu bemühen, allen Kindern in der Familie gleichermaßen gerecht zu werden. Das ist ein hoher Anspruch an die Eltern. Denn das bedeutet weiterhin, dass jedes Kind gleichermaßen beachtet werden sollte. Denn jedes Kind hat gleichermaßen ein Naturrecht darauf, angenommen zu sein. Mit Liebe am besten, statt mit viel Dressur oder gar mit einem strafenden Erziehungsstil oder gar mit Vernachlässigung und vor allem nicht mit ständigem Herabsetzen oder gar, und das ist eigentlich in den meisten Familien am meisten das Schwierige und am meisten auch zu Änderbare, mit einem Vergleichen der Kinder miteinander. Es hat zum Beispiel erhebliche negative Auswirkungen, wenn ein Kind zum Beispiel im ersten Schuljahr immer wieder von der Mutter zu hören bekommt und sie meint es ja gut damit. Nur es ist nicht gut, so vorzugehen. Was soll aus dir werden? Geh doch lieber gleich zur Müllabfuhr. Aus dir wird sowieso nichts. Schau mal, deine Schwester, die wird es zu etwas bringen. Das schwächt die Seele des Kindes, statt sie zu stärken, was die Mutter doch hofft. Ja, es stanzt etwas höchst Gefährliches ein, nämlich Feindschaft gegen diese Schwester. Ja, das kann später zur Feindschaft gegen alles und jedes, also zu einem negativ gefärbten Charakter werden. So also entsteht zum Positiven oder zum Negativen eine weitere Differenzierung der Charakterprägungen. Aber vorab, ich führte das bereits am Anfang aus, entstehen allein durch die Stellung des einzelnen Kindes in der Reihung der Geburten, übrigens schon allein durch die unterschiedliche Situation, in der die Eltern sich befinden, in die das einzelne Kind also hineingeboren wird, die ist ja nie ganz gleich bei 7 Kindern, wenn sie nacheinander geboren werden. Es entstehen auch dadurch schon typische Unterschiede im Verhalten, die zu lebenslänglichen Charakterzügen werden können. Am ältesten kann das besonders sichtbar werden. Aber es gibt auch allein schon durch die Konstellation den Typ des Jüngsten. Und es gibt das charakteristische Sandwich-Kind, das Kind zwischen Zweien in der Mitte. Einzelkinder hingegen unterscheiden sich in charakteristischer Weise von den Kindern aus Großfamilien. Einzelkinder sind oft dadurch, dass sie meist auf Erwachsene konzentriert waren, recht hoch in ihrem Bildungsstand, in ihrer Wortwahl deswegen, in der Vielfalt ihrer geistigen Ausgestaltung. Als Kinder sind sie aber manchmal zunächst penetrant altklug und daher in der Schule leicht Mobbing ausgesetzt. Das mögen die Mitschüler nicht. Nicht selten sind sie ansprüchlerisch, die Einzelkinder, und unterscheiden sich dadurch von den typischen Ältesten, mit denen sie sonst erhebliche Ähnlichkeiten haben. Einzelkindschicksal kann unter traurigen Außenumständen auch einmal resigniert lebensfremd machen. Das geschieht aber nur, wenn das Kind in der Kleinkindzeit regelmäßig über viele Stunden hinweg ganz allein sein musste. das ist glücklicherweise in unserer Gesellschaft nicht mehr allzu häufig der Fall. Ich möchte auf diesem so hoffentlich neu erreichten Wissensstand die einzelnen charakteristischen Ausprägungen in der Geschwisterschaft nun der Reihe noch etwas mehr systematisch darstellen. Ich beschrieb es am Anfang als Beispiel schon vorab. Der typische Älteste ist meist ein besonders liebenswerter, zurückhaltender, lange eher schüchterner, gleichzeitig ein sehr an die Erwachsene gebundener Mensch, auch im Erwachsenenalter, besonders an die Mutter. Aus besagtem Grund wird das Kind durch die positiven Eindrücke, die die Mutter ihm übermittelt, schnell nachahmungsbereit und bekommt dadurch, und zwar sehr ausschließlich durch sie, einen erheblichen seelisch-geistigen Wachstumsvorsprung. Vor allem durch ihre liebevolle Zuwendung, ganz gleich, in welchem Bildungsgrad sich die Mutter befindet. Das ist nicht wichtig, dass die Mutter auch Abitur hat, dass sie liebevoll ist. Das ist das entscheidende Stimulans. Dann besitzt das Kind im Alter von 3 Jahren bereits einen beträchtlichen Sprachschatz, ist aber deswegen nicht immer selbstverständlich gesprächig. Sogar die häufige, noch erhebliche Unerfahrenheit der jungen Mutter eines ersten Kindes bricht sich dann ebenfalls meist im aufkeimenden Charakter des Kindes aus. Es ist meist eher vorsichtig im Umgang mit fremden Menschen, zeichnet sich dann aber durch Höflichkeit, Hilfsbereitschaft und geistige Wachheit aus. Aber es stellt sein Licht eher unter den Scheffel, drängt sich der Umwelt nicht auf und wirkt deshalb auf die meisten Fremden eher als schüchtern, als bescheiden, ja manchmal sogar als ängstlich. Wir wissen nun auch, warum das so ist und typisch zum Ältesten passt, weil die junge Mutter mit sich selbst so war und in ihrem Verhalten mit ihm meist weiterhin so ist, ein Stück, ja, ängstlich noch. Noch, dass sie vorsichtig mit dem Kind. Aber das Naheliegende, viele Loben des Verhaltens beim Ältesten dann als Kleinkind, in dem Mühen auch, ihm gegenüber den Geschwistern als Vorbild hinzustellen, selbst wenn dann weitere Kinder geboren werden, setzt die Jüngeren dann leider auch meist gleichzeitig herab, mit oft prägenden negativen Folgen. Für die Jüngeren wird der Ältesten dann oft zum Feind. Man will selber etwas sein. In späteren Jahren nimmt ein typischer Ältester in dieser Situation den Geschwistern gegenüber sogar oft eine Machtstellung ein. Manchmal wird sie den Ältesten vom Vater, wenn er zum Beispiel wenig da ist, geradezu delegiert. Er muss sich um die Geschwister kümmern. Er muss sie steuern. Das ist aber eine Überforderung. Nicht selten überträgt der Älteste das sogar später dann in seine beruflichen Stellungen hinein, wenn das dergleichen Verhalten möglich macht. Das ist nicht einmal selten der Fall, wenn wegen ihres Fleißes und ihrer Konzentrationsfähigkeit die Ältesten oft Führungspositionen mit Machtstellungen nun auch draußen erreichen. Dann, sie sind in ihrem Verhalten übrigens meistens eher konservativ, sehr ordentlich, haben eben eher einen einzigen guten Freund oder gar keinen. In Großfamilien haben es die typischen ältesten Mädchen, aber im Gegensatz zu den ältesten Söhnen schwerer, weil sie sich von den Müttern oft früh als Hilfskraft für die jüngeren Geschwister einspannen lassen. Aber weil sie das Potenzial zur beruflichen Tüchtigkeit ebenfalls in sich tragen, erringen auch sie nicht selten durch ihre Zuverlässigkeit und ihre Einsatzfreudigkeit berufliche Führungspositionen. Gar nicht einmal selten wächst ihnen aber dann eine negative Übertragung aus ihrer ehemaligen Geschwisterposition zu. Damals standen sie lange in einer sie als Kind überfordernden Verantwortung. Für dieses Übermaß rächt sich nun ihr Unbewusstes per Übertragung, wenn sie als Erwachsene draußen Machtstellungen erworben haben. Etwa in der Position einer leitenden Stationsschwester. Dann behandelt eine solche Älteste, die in der Kindheit zu viel Verantwortung für die jüngere Geschwister haben musste, dann behandelt sie ihre Kollegen und ihre Patienten nicht selten mit einer Art diktatorischem Regiment, nicht ganz angemessen ihrer Realität einer freundlichen Mitarbeit und mit einem freundlichen Mitleiden, wie es der soziale Status doch eigentlich erfordert. Ich hoffe, dass sich nun auch bereits verstehen lässt, warum die weiteren Kinder in der Geschwisterreihe so verschieden geprägt werden. Von eindrucksvoller Typik sind die mittleren, ja bereits die zweiten Kinder in der Geschwisterreihe. Weniger trifft man hier auf Exemplare von nachhaltiger Angepasstheit. Ich sagte das bereits am Anfang. Den jüngeren Kindern kann Mama ihre Aufmerksamkeit und Hinwendung ja nicht mehr so ausschließlich wie dem Ältesten widmen. Dementsprechend wächst in diesen rascher als im Ältesten der Impuls zur Selbstständigkeit. Selbst ist der Mann, ja vor allem auch zur Selbstbehauptung. Bei diesen Kindern dominiert deshalb sehr typisch, meist schon im sogenannten Trotzalter, der 2- bis 3-Jährigkeit, der kleine Rebell. Nein, ich will noch lange nicht immer so, wie Mama das vorschreibt. Es ergibt sich auch viel leichter zufrieden. Er betont seinen Anspruch, will sich mit viel Nachdruck durchsetzen, kämpft nachhaltig um Vorrang und Autonomie. Er passt sich eben weniger an, der Zweite, der Dritte und auch der Vierte, wenn dann noch Fünfte und Sechste nachkommen. Diesen sogenannten Sandwich-Kindern ist eben grundsätzlich ebenfalls eins das Wichtigste, geliebt und wertgehalten zu werden. Aber das ist ihnen keineswegs so sicher wie im häufigsten Fall den Ältesten. Wenn man mit Kindern dieser Art therapeutisch arbeitet und sie werden häufig einmal dann von den Eltern zur Therapie gebracht, lässt sich auch bald feststellen, jedenfalls wenn das Kind Vertrauen gefasst hat, wo hier der Hase im Pfeffer liegt. Diese Kinder haben grundsätzlich und eben nicht so wertgehalten, sie haben sich eben nicht so wertgehalten gefühlt, nicht so von den Eltern angenommen, wie meist eins von den anderen, eben oft den Ältesten. Handelt es sich dabei um zwei Buben, so kommt es häufig dann direkt zu gegenseitigen Rivalitätskämpfen. Jeder will Spitze sein, jeder, der am meisten vom Umfeld anerkannt. Mädchen pflegen sich meist mit herabsetzenden Worten gegen mit anscheinend favorisierten Geschwistern zu verteidigen. Leider aber ebenfalls mit Taktiken, die zwar den seelischen Mangel entsprechen, aber selten erfolgreich sind, weil das dadurch Anstoß bei den maßgeblichen Erziehenden erregt. Sie sind eben unangepasst. Sie sagen nein, sie trumpfen auf, sie kriegen einen Wutanfall. Und was sie dann alles in diesem Alter zwischen der 2 und den späteren Jahren bekommen. Unter den mittleren Kindern finden sich deshalb viel leichter die schwarzen Schafe in der Familie, besonders unter den Jungen. Bei Jugendgerichtsverfahren zeigt sich sogar, dass unter den Pubertierenden, die mit Diebereien und Gewalttaten straffällig werden, denn manchmal reagieren vernachlässigte Kinder dann auch so. Die befinden sich dann eher im Mittelfeld unter den vielen Geschwistern. Das heißt aber nicht, dass die mittleren Kinder im Leben nicht auch grundsätzlich weniger erfolgreich sein müssen als die Ältesten. Die vorzüglich eingeübte Durchsetzungsfähigkeit macht bei allmählich hinzugewonnener Geschicklichkeit dann auch hartnäckiger konkurrenzfähig. Der Versuch, dann wenigstens draußen die Anerkennung zu erringen, das Kind im Mittelfeld, im Innenfeld meint, nicht bekommen zu haben, kann ein mächtig antreibender Motor des Aufstrebenden in seinem Bemühen um Erfolg sein und dann auch sogar ein Leben mit viel Erfolg zustande bringen. Mittlere Kinder aus kinderreichen Familien sind aus den eben dargestellten Gründen oft von drängender Energie, drängen aber meist unbedachter vorwärts als die Ältesten und die Jüngsten. Die zweiten Kinder in der Zweikinderfamilien bleiben häufig im Schatten des Ältesten stehen und neigen infolgedessen zu Minderwertigkeitskomplexen. Na so gut, wie Max werde ich Josef das schon ganz und gar nie können. Das ist so ihre Stimmung, meist in Gestalt einer mit den Jahren wachsenden inneren Empörung über die Ungerechtigkeit, über diese ebenfalls so empfundene Herabsetzung. Solche Zweiten fühlen sich leicht einmal vernachlässigt und zurückgesetzt, obgleich sie das in den Augen der Eltern gar nicht sind, und neigen deshalb auch verstärkt zu Aggressivität und bei entsprechender Vitalität auch zu direkten Ausfällen. Jetzt laufe ich erstmal weg, jetzt bin ich einfach mal nicht da und so weiter und so fort, was sich dann in der Pubertät oft dramatisch verstärkt. Man will sich dann also, ohne zu wissen, was man tut, mit Gewalt Beachtung erzwingen. Dem Ältesten am ähnlichsten, wenn doch auch unterschiedlich, sind das Einzelkind und das Jüngste, besonders der Nachkömmling. Bei diesem lässt sich nicht selten ein langfristiges, liebevolles Aufwachsen unter der Obhut einer berenteten Großmutter feststellen. So habe ich es nicht selten erlebt. Die Mutter ist schon viel zu sehr im Außenbereich und mit dem Aufbau ihrer Karriere beschäftigt und überlässt also das vielleicht gar nicht mehr erwünschte nachgeborene Kind dann gerne einer liebevollen Großmutter zum ersten vollständigen Aufziehen. Das ist gar nicht einmal so selten in unserer Gesellschaft heute. Nesthäkchen, besonders die Nachzügler, haben einige Ähnlichkeiten mit Einzelkindern, da die Geschwister oft bereits weit am Erwachsensein sind und eigene Wege gehen. Aber sie sind auch deswegen keineswegs auf die Erwachsenen, auf die Eltern, auf den Vater oder die Mutter konzentriert, sondern viel eher auf ein sehr viel älteres Geschwister. Haben eins davon zu ihrem Vorbild erwählt, sind oft dann häufig besonders an eine älteste Schwester gebunden, mehr als an die erwachsenen Personen des Umfelds. Sie haben aber oft auch eine größere Selbstverständlichkeit, passen sich besser ein, neigen mehr zum Darstellungstyp. Diese nachgeborenen Geschwister finden dann eben nicht etwa oder suchen den Schutz dann nicht etwa in der Mutter oder in einem Erwachsenen des Umfeldes, sondern in einem älteren Geschwister. Mancher wird jetzt vielleicht fragen, in so vielen Familien gibt es unter den Geschwistern oft auch ein so benanntes Sorgenkind. Hat das auch geschwisterliche Ursachen? Ja, gar nicht einmal selten. Wenn eins der Kinder in einer normalen Familie zum schwarzen Schaf wird, ist es vorher bereits in einer erheblichen langen Phase von einem oder oft auch von mehreren Geschwistern gemobbt worden. Es wurde ausgegrenzt von den eigenen Geschwistern. Dann schwindet in dem beeinträchtigten Kind das Selbstwertgefühl, wogegen sich die Natur im Kind ostentativ wehrt. Meist ohne, dass es selbst weiß, wie ihm geschieht, praktiziert es Auffälligkeiten, mit denen im Grunde sein seelischer Notstand nach Aufmerksamkeit heischt. Zum Beispiel, indem sich das Kind clownhaft benimmt und sich hervordrängt und auf jeden Fall das größte Stück von der Wurst essen will. Oder indem es sonst Anstößiges produziert. Ich habe sogar einmal erlebt, dass ein solches bedrängtes Grundschulkind wie mit einem Notschrei heimlich in die Blumentöpfe auf der Fensterbank urinierte, was die Familie schließlich nach langem Suchen erst am Gestank herausfand. Hier sind dann gewiss keine drastischen Strafen angebracht, die dann wie selbstverständlich drohen, sondern eher sollte dann durch ein Erkennen und Verstehen des seelischen Notstandes dieses Kindes eine Therapie, die bei den Ursachen anfängt, einsetzt. Sehr sensible Kinder, die in ihrem Umfeld zum schwarzen Schaf geworden sind, reagieren mit Aufschiebeverhalten, mit einer sogenannten Prokrastination, besonders wenn es nun zur Kita oder zur Schule aufbrechen soll. Sie werden langsam und immer langsamer. Sie kommen nicht in die Schuhe und in die Strümpfe rein. Dahinter steht heimlich dann bereits eine bedenkliche Resignation. Also ein Gefühl absoluter Wehrlosigkeit gegen eine als bedrohlich empfundene, übermächtige Umwelt. Die braucht nicht in Wirklichkeit bedrohlich zu sein, aber das Kind empfindet sie so. Diese Befindlichkeit tritt später nicht selten und dann unverkennbar direkt als Depression oder auch als ein überängstlicher Charakter in Erscheinung. Aus diesen Erfahrungen lässt sich lernen, dass Kinder in ihren zwingend notwendigen natürlichen Grundbedürfnissen besser verstanden werden sollten, als das im Allgemeinen heute geschieht. Bei bestem Willen. Am besten ist es, von Anfang an vorzubeugen, um sich als Erziehende nicht an eine Vielzahl von Schwierigkeiten mit den Aufwachsenden einzuhandeln. Aber das geht nur, wenn wir ein Bewusstsein über die natürlichen Entfaltungsbedingungen besitzen. Wenn wir wissen, was das Kind in den einzelnen Phasen seiner Entfaltung nun wirklich hauptsächlich braucht, was sich jetzt ausreifen muss. Denn eingebahnte seelische Schwierigkeiten kleben sonst wie Pech und sind von Therapeuten später nicht wie ein kleiner Motorschaden am Auto einfach mal schnell zu beseitigen. Im Grunde wäre das vorzubeugen viel leichter, am Anfang hier zu arbeiten, hier die Individualität jedes einzelnen Kindes zu beachten. Das richtigere, das bessere Modell. Auch dann hoffen wir Therapeuten zwar noch auf eine Erholbarkeit, wenn sich etwas negativ eingeprägt wird, doch diese ist umso eher möglich, je eher sein auffälliges Verhalten als ein Erstsymptom späterer Lebensschwierigkeiten verstanden wird. Vorbeugen ist ja grundsätzlich besser als heilen. Auch dieses können wir aus den Prägestempeln der ersten Lebensjahre lernen, die sich eben auch sogar aus dem Aufwachsen mit leiblichen Geschwistern in einer guten Familie ergeben können. Glück und Segen sind nachweislich bei solchen elterlichen Mühewaltungen das Endergebnis, Das habe ich auch in meinem eigenen Umfeld erfahren dürfen. Am besten lässt sich das schaffen, wenn wir mit einem hörenden Herzen zunächst zu Gott hinauffragen, um mit dieser Vorstellung, mit dieser Einbahnung an die Erziehung der kostbaren Pflanze Kind heranzugehen. Zu erwähnen bleibt noch, wie sich nun die Kindheit mit Geschwistern zwischen diesen Erwachsenen, im Erwachsenenalter auswirkt. Denn sie bleiben ja vorhanden, diese Unterschiede. Pädagogisch ist es im höchsten Maße sinnreich, sich der prägenden Einflüsse durch die Geschwisterkonstellation bewusst zu werden, um den Kindern in ihren Bedürfnissen wirklich gerecht zu werden, sodass ihr Lebensmut optimal wachsen und sich entfalten kann. Aber auch zum Gewinn von Selbsterkenntnis, besonders bei eingeprägten Mangelerlebnissen als Kind, ist es höchst sinnvoll, diese ins Bewusstsein zu bekommen, um als Erwachsener ein Stück souveräner mit sich selbst und mit anderen umgehen zu können. Im Ganzen bestätigt sich hingegen die Beobachtung, dass es oft, wenn auch nicht immer, Schicksalserleichterung bedeutet, Geschwister gehabt zu haben. Sie sind ja Verwöhnungsverhinderer, so habe ich das oft in meinen Vorträgen genannt. Oft entsteht dadurch, dass man Geschwister hat, eine fundamentale Erleichterung im Erwachsenenalter, um den jeweiligen Lebensschwierigkeiten gewachsen zu sein, nun nicht in eine Schwierigkeit zu geraten. Geschwistertaft bereitet realistisch auf die notwendige Lebensbewältigung vor. Es ist grundsätzlich deshalb ein Positivum. Es lässt sich in dieser Hinsicht schließlich sogar konstatieren, dass es selbst in unserer sich immer mehr vereinzelnden Welt im Erwachsenenalter noch viel Zusammenhalt, sogar heute, zwischen den Geschwistern konstatieren, wenn sie bereits in der Kindheit eine gute Beziehung zueinander entwickelt hatten. Ja, erstaunlicherweise scheint hier sogar die Blutsverwandtschaft miteinander ein Faktor des besseren Zusammenhalts zu sein. Bei Schwestern gibt es zum Beispiel heute nicht selten besonders situationsentsprechende gegenseitige hilfreiche Verbindungen, besonders bei Unverheirateten, die bei ihren hilfreichen Schwestern Babysitterdienste durchführen oder in Notsituationen als Feuerwehr bei der Schwesterfamilie als gute, hilfreiche Tante auftreten. Das ist allerdings nicht hundertprozentig so. Ich habe mir in der Praxis häufig einmal Klagen anhören müssen, dass neue störende Probleme, besonders durch den Einfluss von Schwiegersöhnen und Schwiegertöchtern, die nun hinzukommen, fast regelmäßig plötzlich neu auftreten, zum Beispiel beim Erben. Aber nicht nur hier. Plötzlich scheinen sich längst scheinbar vergessene Kinderrivalitäten wieder neu zu beleben. Besonders Brüder kommen nun im Erwachsenenalter auf die Idee, jede Familienfeier durch abfällige Bemerkungen und zwar aggressive Sticheleien, um eine friedliche, souveräne Atmosphäre zu bringen. Auch bei den Schwestern werden wie aus heiterem Himmel Kinderrivalitäten durch giftige Zänkereien neu aktiviert. Das ist sehr bedauerlich. Besonders entstehen heute Probleme, wenn die Eltern immer häufiger sehr alt und hilfsbedürftig werden, vor allem dann angesichts von verwitweten Müttern. Auf dieses Problem soll deshalb noch mit einem Beispiel zum Schluss eingegangen werden. Zwar haben die meisten Erwachsenen heute noch die Vorstellung, für die Versorgung der alten, hilfsbedürftig werdenden Eltern verantwortlich zu sein. Da alle Geschwister in dieser Familie nun als Erwachsene es lange schon weggesteckt hatten, dass Mama unter ihnen eben doch einen Favoriten, einen Liebling hatte, erstaunt es sie, dass es plötzlich neu zu einer unangemessenen Reaktivierung von Spannungen dieser Art aus der Kindheit kommen kann. Die älteste Tochter weigert sich zum Beispiel in diesem Fall, die notwendigen Versorgungsschritte für ihre alten Mutter zu vollziehen, obgleich sie mit dieser am gleichen Ort wohnt und als Unverheiratete am ehesten unter den Geschwistern abkömmlich ist. Die Verantwortung möge nun auch der Herr Sohn übernehmen, bekundet sie unverhohlen, da der doch ohnehin immer Mutters Liebling gewesen sei. Aber dieser ist in weiter Ferne angesiedelt. Fast alle Geschwister hielten diese Weigerung für absurd, da sie alle nicht im Umfeld leben und die Möglichkeit der Betreuung durch die Schwester als eine Alleinlebende doch nahe liegt. Aber bei einem der mittleren Brüder der fünf Geschwister fand die sich Weigernde sogar reichlich Gehör. Aus der alten, unbewussten Konfliktlage entstand nun auf diese Weise erst jetzt durch das Auftauchen infantiler Frustrations- und Neidgefühle in der Geschwisterschaft ein Streit mit aggressivem Akzent, mit Beschimpfung und gegenseitigen Parteinahmen und sogenannten alten Abrechnungen. Der Familienzusammenhalt schien plötzlich verloren. Was für eine traurige, ungute Spätfolge, zumal keiner der Geschwister die eigentlichen Ursachen im Bewusstsein hat. Um hier einen Status der Souveränität und einen erneuten konstruktiven Zusammenhalt unter den Geschwistern zu erreichen, ist es höchst sinnreich, sich der Infantilität dieser Streitereien bewusst zu werden. Denn die Frage, welches der Kinder von Mama und Papa am meisten geliebt wurde, ist ja im Grunde in ihrem Erwachsenenleben jetzt, in ihren eigenen Familien, längst bedeutungslos geworden. Es handelt sich in solchen Fällen also um unnötige Rückfälle, die manchmal sogar in teuflischer Manier die Freude und den Zusammenhalt eines herrlich ausgeweiteten Clans vergiften können. An dieser Stelle ist der so eindringliche Rat von Jesus Christus nötig, nun sich nicht auf das Niveau von Kain gegen Abel zu begeben, sondern ausgerichtet auf den Gottesbezug, auf die Frage, Gott, was ist dein Wille? Darum bemüht zu sein, tapfer gegen solche Versuchungen anzukämpfen und sich besser 7 × 70 Mal auf jedem Familienfest wieder fröhlich zu versöhnen. Wenn die einzelnen Geschwister auf diese Weise zu einer sachlichen, verstehenden Erkenntnis über die Ursachen von solchen Entfremdungen gelangt sind, ist es viel eher möglich, sich souverän über die frühen Geschwisterkonflikte hinwegzusetzen und gemeinsam nach Lösungen für die alte Mutter zu suchen. In einem solchen Status, der einer ausgereiften Persönlichkeit entspricht, wurde es dann auch in diesem Fall sogar der ältesten Tochter möglich, die Versorgungsrolle der Mutter zu übernehmen, wie sie sich natürlicherweise ergeben hatte. Statt infantil mit unbewussten feindseligen Racheimpulsen gegen ihre einstige Entthronung durch weitere Geschwister zu antworten. Verstehen konnte so statt einem unangemessenen Kopfschütteln gegeneinander und dem Anbahnen von Schuldgefühlen wegen lieblosen Verhaltens dazu nun zu gutem Frieden werden. Stattdessen konnte in diesem Fall durch liebevolles gegenseitiges Verstehen und miteinander unterstützen unter den Geschwistern eine neue, bewusste, reife Gemeinsamkeit entstehen. Solche Formen von Bereinigungen einer nur verdeckten geschwisterlichen Konfliktlage im Kleinkindalter kann auch mit Hilfe des Gebets, besonders von der Alten, um die es in diesem Fall ging, unter direkter Einwirkung des Herrn eine neue Färbung der guten Stimmung im Clan hervorrufen, die von vor allem in bedrängten Zeiten, wie wir sie heute schon haben, eine mächtige familiäre Stärkung bedeuten. Als Erwachsener ist es sinnreich zu erkennen, auch die Konflikte der Kindheit, selbst wenn sie sich tief eingeprägt haben, mit Hilfe des Reifwerdens zu fröhlicher Selbsterkenntnis überwunden werden können. Das Zeitfenster der Kindheit kann dann endgültig geschlossen werden. Verschlossen mit einem herrlich großen Schlüssel, dem der Liebe zu Brüdern und Schwestern, mit einer Nähe zu ihnen auch, die tiefer ist als Fernstenliebe und die mit des Herrn Hilfe durch Versöhnungsbereitschaft zu kraftvollem Frieden hinzufinden vermag.
Vielen Dank, Christa Mewes. Das können wir uns nur alle wünschen zu diesem umfangreichen, zu diesem komplexen Thema über die Geschwisterfolge und wie sie den Charakter prägt. Ja, und ich denke, das betrifft uns irgendwie alle, sei es aus der Herkunftsfamilie, sei es aus der Familie, die, in der wir selber leben. Und wir merken und spüren wahrscheinlich auch, wie solche Konflikte ja dann wirklich auch sich über Generationen halten können, wenn sie denn nicht erkannt werden und wenn sie nicht bereinigt werden können. Aber dass das Ganze ja auch vielleicht wirklich brandaktuell ist oder wirklich ein ganz wichtiges Thema ist, das hört man ja an jeder Stelle auch aus Ihrem Vortrag heraus, auch wenn Sie sagen, dass ja einmal diese eingebahnten seelischen Schwierigkeiten wie Pech an der Seele haften bleiben und später eben nicht wie so ein kleiner Motorschaden mal eben von einem Therapeuten behoben werden können. Also das Credo von Christa Mewes, jedes Kind gleichermaßen zu lieben und wert gehalten oder wert zu schätzen. Das ist natürlich vielleicht auch wirklich eine riesige Herausforderung für Eltern in diesem Sinne. Ich darf Sie auch jetzt noch angesichts der knappen Zeit, die jetzt noch für den Austausch bleibt, aber doch einladen, noch anzurufen unter der 089-517-008-008. Und wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89-517-008-008. Ach ja, vielleicht haben Sie auch eine Frage, haben darunter gelitten, der Zweitgeborene oder ein Sandwichkind zu sein oder waren immer der Älteste oder die Älteste zu früh in die Verantwortung, dann als Mädchen für die anderen Geschwister hineingerufen. Oder auch das Nesthäkchen. Oder Sie sehen, dass aktuell auch bei Ihren eigenen Kindern sich da einige Dinge eingebahnt haben und vielleicht ja, kommen da auch so ein bisschen Schuldgefühle auf. Seien Sie herzlich eingeladen, sich hier zu Wort zu melden. Nach einer Musik geht es hier weiter mit Christa Mewes. Ganz ausführlich gerade eben Christa Mewes gehört, die bekannteste deutsche Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, heute hier zu Gast in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ja, und bevor ich jetzt anfange, noch einmal alles zusammenzufassen, lasse ich lieber die Zeit und darf hier gleich Frau Müller begrüßen, die uns jetzt hier angerufen hat.
Grüß Gott. Bei mir ist die Reihe nicht so klar. Ich bin eigentlich die Älteste, aber die Ältere von zwei, aber meine Eltern haben wegen meiner Behinderung die Altersfolge quasi umgekehrt und die Verwandten machen leider auch. Und auch vom Pflegedienst wurde mein Bruder als der Vernünftige unter Vormund gegen mich aufgehetzt und das ist für mich irgendwie unerträglich als Erwachsene.
Ja, Frau Müller, ich gebe das weiter, Frau Müller, das ist natürlich eine ganz besondere Situation, eine besonders tragische Situation, nicht die ja verhältnismäßig ungewöhnlich ist. Deswegen konnte ich darauf nicht eingehen. Aber ich möchte Ihnen gerne doch sagen zum Trost: Es wird auch dadurch, dass das Naturrecht jedes Menschen auf die Notwendigkeit wert gehalten zu werden, auch für sie und ihre Umwelt noch ein neuer Impuls gegeben. Diese alte Entwertung, die sie dann durch ihre Behinderung erfahren haben, nun noch doch ein weniger gelöst werden kann. Jedenfalls, dass sie, wenn sie daran denken, dass sie ein Recht darauf hatten, eben als ein Mensch ernst genommen zu werden, auch mit wahrscheinlich mit einem Luftmangel unter der Geburt, wie ich annehme, oder dergleichen mehr, denn sie sind ja noch so fit drauf, dass sie diese Lebenshilfesendung hören können. Nicht, also die Behinderung hat ihren Geist ja gar nicht so geschädigt, aber er hat ihre Seele beschädigt. Die Seele vor allen Dingen eben durch die Situation, dass dann eben doch eben hier, ja, begreiflicherweise, nicht, wir sind ja alle keine Götter, hier nun aber ungerechterweise ihnen ein Schicksal zuteil wurde, das vor allen Dingen durch die Behinderung hervorgerufen ist. Da möchten wir sie alle miteinander trösten und ihnen sagen, dass wir, liebe, liebe Frau Müller, sie mit von ganzem Herzen, mit all ihrem Sein und all ihrem Art, wie sie trotz aller Beschwer, trotzdem bis ins Erwachsenenleben hinein durchgehalten und tapfer ausgehalten haben, dass wir sie dafür sogar nicht nur weniger, sondern mehr lieben und sie in dieser Weise hochachten. Ja? Dürfen wir Ihnen das sagen?
Da schließen wir uns an und danken Frau Müller ganz herzlich, dass sie hier angerufen hat und wünschen ihr, ja, für ihren weiteren Lebensweg und diese Konstellation, diese schwierige, alles Gute und Gottes Segen. Auf Wiederhören. Und weiter geht es zu Frau Münch, mit der ich verbunden bin. Ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Tag. Hier ist Münch aus Pforzheim. Ich habe eine Frage und zwar, was passiert eigentlich mit so einem Kind, das aus der Rangfolge in eine andere geschoben wird durch Trennung der Eltern? Also die Kinder werden auch getrennt, ein Teil bleibt der Mutter, eins geht zum Vater und plötzlich kommt das zweite Kind in die Stellung des Ältesten. Es kommen dann noch Kinder nach und dann beginnt so dieses Unterschwellige der Mutter, die vielleicht gar nicht damit gedacht, gerechnet hat, dass ein eigenes noch kommt. Jetzt habe ich aber mein eigenes. Und plötzlich wird das eigene wieder zum ersten Kind. Also ich sage mal, dass das dann hin und her geschoben wird, verändert ja ständig seine Position und somit auch Rolle. Wie ist denn dann die Findung?
Ja, also solche Kinder, das wird vermutlich auch diese Dame, Frau Münchenberg, erfahren haben. Dieses Kind schließt sich ja vor allen Dingen doch an die Mutter an, nicht sehr intensiv an die Mutter an. Wenn die Mutter das Kind erst nach der Scheidung vom selben Vater.
Nochmal konkretisiert, es geht um das zweite Kind kommt von der Mutter zum Vater und wird dann plötzlich einmal das erste Kind. Klar, das ist dann der King. Und dann kommt aber aus der zweiten Ehe nochmal ein Kind nach. Ja. Und jetzt aber wird plötzlich das Nachgekommene, weil es jetzt das eigene der Mutter ist, in eine andere Stellung gehoben.
Ja. Ja, dann ist das Kind doch wieder in der Position eines ältesten Kindes. Nicht, denn es hat ja, das zweite Kind hat ja nicht den gleichen Vater wie das.
Doch, die Eltern sind ja durch die zweite Ehe jetzt gleich. Nur das Kind aus der ersten Ehe ist ja geschoben worden. Und das ist als zweites Kind geboren und wird in der zweiten Ehe dann zum ersten Kind. Und dann kommt in der zweiten Ehe, gleicher Vater, gleiche Mutter, nochmal eins. Und das ist ja die Schwierigkeit, die ich jetzt ansprechen möchte. Dieses Kind aus der ersten Ehe, das eigentlich das Zweitgeborene war, ist plötzlich durch die zweite Ehe Erstgeborenes, sage ich mal, ja, hat jetzt den Status des ersten Kindes. Und dann kommt eins aus der zweiten Ehe nach. Und dann wird es gefühlsmäßig oft wieder in die zweite Reihe geschoben, obwohl es älter ist. Ja. Weil die Emotion der Mutter zum eigenen Kind dann größer wird.
Ja, es kommt natürlich nun auch darauf an, also wie alt die Kinder sind, als ihr persönliches Schicksal, das ist ja eben noch wieder sehr individuell dann gesehen werden muss, dann zu welchem Zeitpunkt das geschah. Nicht? Also die ersten beiden Kinder waren ja in einer, wahrscheinlich noch in einer relativ intakten Familie vorhanden, nicht?
Also so das, was ich eben weiß, ist, dass die früh getrennt wurden.
Ach ja, also, sie wurden...
Als Kleinkinder wurden diese Geschwister getrennt.
Ach so, die Scheidung ist
dann... Ja, genau, die war ziemlich früh.
Früh, ja. ist sehr früh geschieden und die Kinder sind dann, wie das ja heute ist, bei Scheidungsweisen hin und her geschoben. Ja. Wenn sie nicht, das macht ja unsere Gesetzgebung. Der Mann, der Vater hat Rechte, die Mutter hat Rechte und ein Wochenende müssen sie zum Vater, am anderen Ende müssen sie zur Mutter. Nicht, das ist für die Kinder grundsätzlich eine sehr verwirrende Situation. Also die ist deswegen auch in Bezug auf alle diese Prägungen deswegen ganz besonders schwer, weil sie dann den Halt des Nestes, der Behausung, weil der nicht richtig einrasten kann, erstens, und zweitens, weil die Eltern, die immer wieder ganz viele Probleme haben um die Kinder versuchen immer wieder zu ihrer Partei zu machen. Das ist regelhaft so bei Scheidungsweisen und verwirrt die Kinder geradezu. Das ist das, weshalb wir einfach wirklich große Mittrauer haben, wenn Scheidung erfolgen muss. Das ist wirklich für die Kinder sehr schlimm. Und deswegen ist zu vermuten, dass bei diesen Kindern, also die Ausprägungen, die ich beschrieben habe, beziehen sich eigentlich mehr auf eine normale Familienstruktur, bei normalen Familien, die eben noch einigermaßen bürgerlich leben. Nicht, wenn dann solche Situationen oder womöglich dann noch die Halbgeschwister dazukommen, denn das ist ja in diesem Fall dann auch der Fall. Nun kommt die zweite Ehe, ja? Nicht, und in der zweiten Ehe werden neue Kinder geboren. Sie haben recht, dass dann auf jeden Fall eigentlich nochmal wieder die Ältesten sich ausprägen müssten. Aber diese Mutter, die dann in der zweiten Ehe ihr ältestes Kind hat, ist ja gar nicht mehr in der Situation einer normalen Mutter, also einer Mutter, die ja aus einem unverheirateten Zustand in die Ehe geht. In dem Zustand ist sie ja gar nicht mehr. Nicht, sondern
ja, man sieht, wie kompliziert das alles dann nur noch mal wird.
Und das hat eben wieder eine andere Valenz. Da ist sie mehr in einer Situation, sich mit vielen, vielen verschiedenen Situationen auseinandersetzen müssen. Insofern ist dann ihr ältestes Kind in der zweiten Ehe eher einem dritten Kind gemäß und hat infolgedessen auch viel eher dann diese Anpassungsschwierigkeiten, die das dritte Kind hat, die dann auch noch durch diese beiden Kinder, denen es ja auch begegnet irgendwann und die dann ja auch zwischen wieder in eine Gemeinsamkeit geworfen werden, verkraftet werden muss, dann haben sie keine ganz klaren Orientierungen. Was ist das, mein Bruder? Ist das meine Schwester? Was ist das eigentlich? Es ist nicht eigentlich mein Bruder und meine eigentliche Schwester. Dann werden solche normalen Prägungen verdeckt durch die Nöte, in die diese Kinder geworfen werden. Dann sind die Nöte so dominant. Und die Nöte bestehen darin, dass das Kind darum ringt, irgendwo Sicherheit zu haben. Irgendwo sich da anzudocken, das ist das Allerwichtigste, wo man dann doch hoffen kann, dass man wertgehalten und anerkannt wird. Und davon hängt das,
lassen Sie mich
dann
da kurz leicht einhaken.
Und verdeckt diese Geschwisterkonstellation.
Macht einfach jedenfalls nochmal deutlich, wenn das ohnehin schon schwierig ist, dann wird es in diesen Patchwork-Familien oder durch Trennung oder Scheidung dann um ein Vielfaches nochmal viel schwieriger. Und da fällt ja dann alles flach. Und dann ist es oft auch gar kein Wunder, wenn diese Kinder dann oft richtig große Schwierigkeiten haben und man das in der Schule am ehesten auch merkt. Frau Münch, danke für diese komplizierte Anfrage und hoffe, das hat Ihnen ein Stückchen weitergeholfen. Und als letzte Hörerin ganz kurz darf ich hier noch Frau Gruber begrüßen. Ich grüße Sie in der Sendung hier.
Ja, grüß Gott. Vielen Dank, dass ich jetzt noch kurz drankommen kann. Ich hatte eine Frage und zwar, wenn Geschwister, also beispielsweise ein Junge mit 9 Jahren und eine Schwester mit 6 Jahren, wenn dieser Junge seit Beginn der Geburt der Schwester erlebt, dass dieses Kind von einem Elternteil ganz bewusst, also bevorzugt wird, um den Willen des Älteren sozusagen zu beeinflussen,
Bitte was?
Bitte?
Das eine Wort haben wir nicht verstanden. Um den Willen des Ältesten zu?
Beeinflussen, zu brechen, okay. Ihn gefügig zu machen. Was sind da eigentlich so die Zukunftsperspektiven?
Ja, da kommt es auch sehr auf das Geschlecht der Kinder an. Sind es beides Jungen?
Nein, das Älteste ist ein Junge und das Jüngere ein Mädchen.
Und das bevorzugte Kind ist welches? Das Ältere das oder das Jüngste?
Das Mädchen.
Wird vom Vater bevorzugt?
Bevorzugt, ja.
Vom Vater bevorzugt. Ja, das ist nicht gut für das Mädchen. Nicht die Gefahr, dass es sich dann also ja in einer übersteigerten Weise an den Vater bindet und das fixiert das Kind an den Vater und kann dann nicht zum anderen Geschlecht hinfinden häufig. Das ist dadurch dann erschwert. Dadurch entsteht nun auch wieder eine Sonderrolle. Und das älteste Kind ist auf diese Weise dann natürlich, wenn es sich jetzt um den Jungen handelt, in Bezug auf die Frage, dass der Vater doch bitte das Vorbild sein muss, um in die Männlichkeit hinauszuwachsen, fällt dieser Vater ja durch seine Ungerechtigkeit gewaltig aus. Nicht? Dann hat dieser Älteste einen enormen Nachteil. Und dieser Nachteil wirkt sich auch auf die Befindlichkeit des Kindes aus. Dann beginnt ein solches Kind, das sich im Grunde eben als unzureichend behandelt und vernachlässigt fühlt, obgleich es im Äußeren sicher überhaupt nicht vernachlässigt ist, dann sucht es nach einer anderen, ihm gemäßen Bindung. Es ist jetzt 9 Jahre alt, es ist im Beginn der Pubertät. Es muss dringend jetzt spüren, ja, ich habe ein Vorbild, ein männliches Vorbild, damit ich in meine Männlichkeit hineinwachsen kann. Das ist das Zeitfenster, in dem ein neunjähriges Kind steht. Und wenn das jetzt als Älteste kein ältestes Schicksal genießen kann, dann geht es auf die Suche nach diesem Vorbild. Manchmal findet es dann in der Mutter, und dann kann es auch sogar kommen, dass es dem Gender, dass es dann, wenn es in der Schule dann entsprechend beeinflusst wird, lieber homosexuell werden möchte. Es kann aber auch sein, dass das Kind dann bei anderen Menschen sucht, die ein Vorbild sind, männliche Vorbilder, ein tüchtiger Lehrer, ein Geistlicher, oder dergleichen mehr, der das dann kompensiert. Aber es kompensiert nicht das Gefühl des eigentlich ungerecht behandelt Seins. Und das geht durchaus als Charakterprägung, wenn das früh genug und lange genug erfolgt ist, dieses Geturtel von dem Vater mit dem kleinen Mädchen, dann wird das oft auch zu einer feindseligen Einstellung diesem Herrn gegenüber. Und das ist sehr schwer zu bereinigen.
Schlecht, ja. Vielen Dank. Leider bleibt uns keine Zeit mehr, aber wir könnten hier noch eine weitere Stunde lang bei Fragen entgegennehmen und über dieses ganz, ganz wichtige, grundlegende Thema, was uns alle wahrscheinlich so sehr beschäftigt und geprägt hat, unterhalten. Ich darf an dieser Stelle mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie zu Gast waren und vielleicht können wir das an einer weiteren Stelle noch einmal fortsetzen. Alles Gute Ihnen weiterhin, Frau Mewes, und auf Wiederhören.
Ja, auf Wiedersehen, Frau Engert. Vielen Dank für die schöne Moderation.
Dankeschön. Am Mikrofon verabschiedet sich Anjuta Engert und wünscht Ihnen einen gesegneten Tag.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.